Herzlich willkommen zum Nerd Talk. Wir sind wieder live und online und wir haben hier einige Leute versammelt. Zum einen den Ayuwo,
Hallo, hallo, hier ist der Ayuvo aus dem Tempelhofer Heimexil.
die Genie
Hallo, hier ist Genie aus Babelsberg.
und den Knurps.
Den Knops aus dem Homeoffice.
Ja, und den Xerox auch aus dem Homeoffice und natürlich alles unter Wahrung des gebotenen Sicherheitsabstandes aufgenommen, nämlich wir sind gerade alle an unterschiedlichen
Mit
Orten.
Und das
maximalem
auf dem
Abstand.
Ostersonntag, ne?
Und das auf dem Ostersonntag. Und das hätten wir uns so, glaube ich, vor einem Monat auch nicht
Nee,
gedacht,
stimmt. Da
dass
saßen wir noch zu
wir.
fünft auf 5 Quadratmetern. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Oder? Ich habe auch irgendwie so mittlerweile über die vergangenen Wochen hinweg, habe ich so wenn ich in irgendwelchen Filmen oder Serien das sehe, wie die Leute irgendwie auf engstem Raum zusammenkommen, es stellen sich irgendwie mittlerweile dann doch ein bisschen die Nackenhaare
Das
auf.
geht mir auch so. Ich weiß nicht, ob das schon eine psychische Störung ist oder so.
Ich glaube einfach, weil das ist so eine Art Gewöhnungseffekt, glaube ich. Und das wäre ja alle wissen, dass wir voneinander ein bisschen Abstand halten sollten, ja. Ja, ich glaube, daran liegt es einfach. Aber es ist auf jeden Fall spannend, den Vergleich zu ziehen zwischen jetzt und als wir unsere letzte Sendung aufgenommen haben. Also, nein, nicht aufgenommen, das war ja sogar dann auch noch live. Und heute sind wir damit konfrontiert, okay, wir müssen da mal eine Sendung produzieren und sitzen nicht alle im selben Studio. Ist auf jeden Fall spannend.
Ja, aber wir müssen uns umstellen. Es ist halt Audioproduzentenschicksal, aber das haben wir im Chaos ja schon seit Jahren unter Kontrolle.
Also für mich hat so einen sachten Vorteil, ich habe jetzt plötzlich zwei große Bildschirme vor mir. Das hatte ich im Studio nicht.
Das
Und ich
Und
habe
man
einen
kann
Kaffee in der Hand,
jetzt.
den gab es im Studio auch nicht.
Genau. Und man kann sich jetzt alle halbe Stunde mit anderen Leuten um den ganzen Planeten treffen.
Konnte man auch schon vorher, aber jetzt ist es halt viel bewusster.
Genau, hat nur
So.
keiner gemacht.
Jetzt ist das Angebot auch viel größer. Also ich weiß ja nicht, wie euch das geht, aber ich finde das ja fast schon stressig, so viele Livestreams. Also gestern zum Beispiel war ich in irgendwie 3 Livestreams mindestens am Abend und die mussten waren dann hintereinander weg. Also so Konzerte und so Zeugs. Das ist ja echt anstrengendes Leben mittlerweile.
Das
So
stimmt,
viele Augen
ja.
hat man gar nicht.
Das stimmt.
Und so viele Webcams.
Ich habe auch irgendwie genauso viel Stress wie sonst mit 12 Leuten, die irgendwas von mir wollen. Und ich muss manchmal auch so liebe, nette Gesprächsrunden abbrechen, weil der nächste Call droht irgendwie. Also es ist echt wie im Büro. Schlimm. Aber ich kenne auch Leute, die haben jetzt irgendwie so zu dritt, zu viert, zu fünft im Prinzip immer so den Hintergrundchat und ja, im Prinzip nur noch getrennt durch Zeitzonen auf diesem Globus sind die quasi immer in einem elektronischen Raum so.
Vorausgesetzt, die Bandbreite reicht.
Ja, für Audio brauchst du ja keine.
Das ist ja
Also,
so.
na. Da gibt es zum
Ja,
Teil
aber
auch
viel
schon so.
läuft schon auch mit Video.
Ja, das stimmt, das machen auch viele. Darum sind ja auch die Netze so schön belastet und rauchen ein wenig.
Ja, richtig. Also viele, aber ich finde es manchmal so ein bisschen ineffizient. So ein reines Audio oder einfach nur ein Text ist schon immer noch effizienter.
Ja, das lernen die Leute jetzt, ne? Ich finde das so schön bei Konferenzen, wie die Leute jetzt langsam lernen, wann man sein Video an- und ausmacht, wie man sich meldet, wie man nacheinander und nicht durcheinander redet. Also da lernt die Gesellschaft gerade ordentlich was.
Ja, und sie digitalisiert sich auch schön durch. Also Dinge, die
Ja,
vor
sozusagen,
Wochen so unvorstellbar
genau.
waren, die gehen jetzt
Ja.
plötzlich.
Ja, genau. Ich war ja in meinem früheren Beruf so Managementberater, Coach, sonst wie und helfe auch jetzt dauernd Leuten so am Telefon oder alternativen Audioübermittlungswegen beim Management irgendwelcher Situationen. Und ja, einige müssen sich jetzt hart umstellen. Und ich sage mal voraus, die am härtesten Getroffenen von der Krise werden die Führungskräfte sein, die nicht in der Lage sind, auf Distanz zu führen oder die immer so den Anwesenheitskult ihrer Mitarbeiter im Büro zelebriert haben. Die haben jetzt hinkünftig ein Problem. Und krank zur Arbeit gehen wird hinkünftig auch nicht mehr sozial akzeptabel sein, sage ich mal voraus.
Das finde ich aber eine super, das wäre eine super Erkenntnis aus Corona
Ja.
und aus dem ganzen Ding.
Im Prinzip war es ja auch vorher schon nicht akzeptabel, aber es wurde halt durchgezogen.
Es gab Chefs, die waren da Stalinist in der Frage, ja.
Ja, also man, solange man krauchen kann, kann man auch zur Arbeit krauchen.
Ja, genau. Genau. Und wenn dafür das ganze Büro den ganzen Winter durch immer irgendwie erkältet ist, dann macht das ja nichts. Hm. Klar.
Solange das ganze Büro erkältet zur Arbeit kommt, ist doch gut.
Ja, durchaus. Naja, hart, man wird auch Leute hart diskriminieren, zum Beispiel junge Eltern mit kleinen Kindern zu Hause, von wegen Virenschleuder. Dann ist es wie in Japan, dass man erstmal in Folie eingepackt wird vorher.
Es gab ja auch vorher schon Chefs, die das durchaus anders gesehen haben. Also meiner wollte nicht, dass ich da irgendwie schniefend ankomme und alle anderen zum Schniefen bringe. Der war froh, wenn ich zu Hause blieb.
Ja, ich weiß, vor 35 Jahren mittlerweile hatte ich auch mal einen Job in einem Großraumbüro. Damals war das noch modern. Und da ging so zur Grippe- und Erkältungszeit der Betriebsarzt durch die Reihen und schickte Leute nach Hause, so, die ihm zu sehr schnieften. Und die Chefs konnten da nichts machen, weil der konnte das anordnen.
Wow. Mhm. Aber Großraumbüros sind doch immer noch in. Oder schon sind wieder sie? In, oder keine Ahnung. Zumindest bei jungen, hippen Startups, ja.
Ja, da vielleicht schon, aber ansonsten war Großraumbüro eigentlich früher so fürs Fußvolk und wenn man in der Hierarchie aufstieg, dann wurden die Büros kleiner und repräsentativer. Also als ich das erste Mal befördert wurde, hatte ich dann plötzlich schon ein Zwei-Mann-Büro mit einem alten Kollegen, der Kettenraucher war, das war auch großartig.
Voll die gute Beförderung dann, yay.
Ja, das war damals noch ungefährlich. Tja, so sitzen wir hier. Und machen Chaos aus die Ferne. Der Chaos Computer Club macht ja gerade sowieso Fernchaos. Wir machen sozusagen eine globale Tagung gerade in diesem Internet. Nennt sich DIVOC. Habt ihr gestern das Konzert gehört?
Ja.
Aber selbstverständlich. Ja,
auf jeden Fall.
Ja, genau. Das war doch wohl großartig. Das hat mich auch daran gehindert,
die Kameraführung hat ein bisschen...
Ja.
Also ja, die Kameraführung hat bei mir fast zu epileptischen Anfällen geführt, obwohl ich dazu nicht neige.
Ja, aber das war schon weiß, ein bisschen krass. Die haben da ja auch wegen des Virusabstandsgebotes mit ganz wenig Leuten quasi eine Internet-Fernsehsendung gefahren. Fun Fact, Spoiler, 10 Minuten vorher gab es noch einen Stromausfall in dem Studio da. Okay. Das alle vorprogrammierten Einstellungen und so weiter waren dann weg und sie hatten 10 Minuten Zeit, alles zu rebooten. Und dafür war die Sendung dann ja doch ganz gut. Das bedeutet, der Lichtmann hat gestern manuell Licht gemacht die ganze Zeit, also Donawetzki.
Oh!
Hat er gut gemacht.
Ja, ja. Ja, nun, so alte Leute können das ja noch. Wir hatten ja nichts und da gab es kein DHM-Programmieren und so.
Ne? Wir hatten ja nichts.
Ja, so war das damals. Das finde ich übrigens auch total klasse, wie jetzt so aufgrund dieser dieser Virusprobleme so alttechnische Skills wieder plötzlich wichtig werden, so was Opa noch wusste. Finde ich irgendwie ganz interessant. Ja.
Irgendwas Bestimmtes, was dir da gerade einfällt?
Ach, jetzt so auf Anhieb. Allein schon so wie mangels Bandbreite eben, wie Knob schon sagte, mit Text und schmaler Datenleitung einfach vernünftige Dinge in diesem Internet machen. Also ich brauche sonst zu Hause fast nie Internet, weil ich bin in irgendwelchen Hackspaces oder mobil. Und ich muss jetzt mit meiner dünnen, volumenbegrenzten Leitung hier Radio machen, Video machen, ständig irgendwelche Konferenzen. Da muss ich gucken, wie ich mit wenig Bytes durch die schwache Leitung damit klarkomme. Und das geht.
Ja.
So. Ist schon recht praktisch. Der Individualverkehr ist ja auch wieder im Aufschwung. Also jeder, der kann, nicht repariert ja endlich sein kaputtes Fahrrad oder lässt es sich reparieren oder fährt mit dem Auto zur Arbeit, was ja auch kein Problem ist, weil es keine Staus mehr gibt.
Naja, ich fand, heute waren ziemlich viele Autos unterwegs eigentlich tatsächlich. Also ich bin halt von Berlin nach Potsdam gefahren und dachte so, wow, es ist hier aber viel los. Alle irgendwie rausgefahren oder so. Aber ich bin gerade auch sehr froh, dass ich ein Auto habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also wer keins hat, hat im Moment tatsächlich schlechte Karten. Also ich fürchte, in der Beziehung wird der Virus einiges zurückdrehen. Der ÖPNV hat jetzt ein natürliches Problem.
Ja, es ist
und
auch
die Bahn blöd, und alle anderen. Na, vielleicht haben wir irgendwann Eisenbahnwagen mit so ein- oder Zweierabteilen so.
Oh, das ist ja sehr platzökonomisch. So.
Ja, mit jeweils einzelner gefilterter Klimaanlage. Wer weiß.
Klimaanlage
wäre geil. Laminare Strömung von oben nach unten.
Das ist auf jeden Fall sehr ökologisch.
Ja, bestimmt.
Also wenn es danach geht, ist mein Auto super, super ökologisch, weil ich habe keine Klimaanlage. Ich sterbe da drin immer im Sommer. Das ist super.
Ja, ich habe auch keine Klimaanlage, aber ein Faltdach. Von daher, ja, ja, das stimmt. Ja, oder in der Bahn müssen wir dann halt alle so mit Vollschutzmaske und Feinstaubfilter sitzen.
Nicht? Ach ja, Feinstaubfilter, die zum Beispiel vom Militär kommen könnten, habt ihr das mitgekriegt?
Ja, ja, Kaffeefilter werden demnächst Mangelware, hamstert schon mal. Hehe.
Was? Nee, ich Militär, das nicht Militär
hat tatsächlich anderes. Die vom Militär haben tatsächlich andere Papiere in ihre Maschinen geschoben und bauen jetzt Kaffeefilter mit durchaus akzeptabler Qualität. Also es gab 5 Tage vorher so eine Meldung, nein, nehmt nicht unsere Kaffeefilter, die sind nicht gut. Und 5 Tage später kam die Meldung, okay, wir haben hier Kaffeefilter, die sind gut. Ihr könnt die vor die Nase halten und es kommt kein Virus durch.
Okay.
Und Viren sind ja wirklich sehr klein, nicht?
Ja. Also nach Klopapier und Kondomen werden jetzt Kaffeefilter dann als nächstes gehamstert.
Ich dachte, Mehl. Kondome waren nur in Frankreich. Wir waren noch Klopapier und Nudeln in Deutschland. Wir haben ja nicht also Kondome gehamstert, oder? Ja. Das waren auch die Franzosen.
Ja, aber durch die ganzen Beschränkungen wurde die Produktion runtergefahren, weswegen teilweise schon Mangel vorhergesagt.
Ja, das habe ich auch gehört. So 30% der Weltkondomproduktion sind wohl aus Malaysia und die brauchen ihr Gummi gerade für andere Dinge. Demzufolge gibt es da gerade Engpässe, ja. Und zwar global.
Oh nein.
Tja. Ja, ja. Wozu so ein Virus alles führen kann. Ich war gestern in einer größeren Talkrunde mit überwiegend Leuten aus Bukarest und sonstigen Rumänien und fragte, ob denn bei denen auch das Klopapier knapp sei. Und da sagten sie tatsächlich, ja, kurz 2-3 Tage hätte es das zumindest in der Großstadt auch gegeben. Mehlknappheit haben sie keinerlei Erlebnisse mit gehabt, das war da nicht so. Und Nudeln seien auch 2-3 Tage lang ein bisschen knapp gewesen. Also das ist tatsächlich ein Phänomen, was es auch anderswo gibt.
Und Hefe. Hefe ist offenbar auch ein Problem.
Das habe ich auch gehört.
Das hatten sie nicht, aber da haben sie erklärt, Hefe, Trockenhefe und so macht da keiner, weil jede Oma hat sowieso noch so ihren ständig lebenden Hefeklumpen oder Sauerteig irgendwo im Keller zu stehen und da geht man halt zu Oma und nimmt sich einen Löffel ab und dann geht das.
Ja.
Außerdem ist das ja auch so ein Land, wo
man darf doch gar nicht zu Oma gehen.
Ja, ich weiß nicht, wie die das da lösen.
Oma stellt dann eine Schüssel vor die
ja,
Tür.
Ja, genau, irgendwie
besser.
So. Außerdem macht da ja auch jeder seinen Wein selber, also haben sie zumindest alle Weinhefe. Man kann ja improvisieren. Man kann ja auch aus Weißbier sich seine Hefe machen, wie man dank des Internets weiß.
Ja. Womit wir wieder bei alten, in Anführungsstrichen, Kulturtechniken wären.
Brot backen, Bier brauen. Genau.
Ja.
Ja, ja. Stellt euch mal vor, in dieser allgemeinen... Leiterplatten herstellen. Ja, genau, Knobs, genau. Im Chaos machen wir auch Leiterplatten.
Das war ja eine Überleitung, super.
Löten von Hand löten. Ja, genau, bei uns wird ja gelötet. Ja, genau. Ja, Knobs, wie ist das eigentlich, du als unser Leiterplatten-Guru? Was machen wir eigentlich mit diesen ganzen Leiterplatten, so als Chaot?
Oh, das weiß ich meistens nicht. Weil, zum
einen, Guru, du machst so die Leiterplatten und wofür sie sind, das ist...
danke für diesen Schild. Guru ist... Nee, also ich mach's halt manchmal. Aber tatsächlich, als Fertiger weiß man meistens nicht, zum einen, wo kommt das Ding hin und zum anderen, was passiert da drauf überhaupt? Weil mit dem Schaltplan hat man in der Fertigung so, ja, ist 3 Abstraktionen, 2 Ebenen weiter weg. Interessiert mich nicht, brauche ich nicht. Mhm. Sagt mir der Kunde auch oft nicht.
Okay, wenn also jemand...
Gut, ist bei unseren Studenten ein bisschen anders. Die Studenten sagen es dann doch. Mhm. Zumindest fragen sie einen manchmal, na, ist denn das da okay gerade so, was ich da gebaut habe? Aber dann fange ich erstmal an, immer mich einzudenken, Mensch, was hat sich der da in seinem Schaltplan gedacht? Hat mit der Leiterplatte selber? Die Leiterplatte selber ist ein Bildchen für mich.
Ja. Genau. Das heißt, du musst gar nicht wissen, was die Leute damit tun. Wenn also einer deiner Studenten eine Weltvernichtungsmaschine gebaut hat oder bauen wird, wirst du es nie erfahren.
Aus verschiedenen Gründen wahrscheinlich nicht, nee.
Erst wenn es zu spät ist.
Oder wenn im Auftrag oben drin Weltvernichtungsmaschine Nummer 3 steht, dann könnte ich
aufmerksam werden. Das würde ich namentlich an Universitäten auch auf meine Aufträge und Formulare schreiben. Das ist doch immer gut.
Jo. Bei Gelegenheit. Stimmt.
Ja.
Aber schreibt man da nicht Zeitmaschine drauf?
Auch gut, durchaus, ja. Aber wie wir ja von der Seabase wissen, kann das durchaus auch mal in die verkehrte Richtung gehen mit der Zeitmaschine. Also wenn man dann eine hat, ist es auch nicht so gut.
Was ist die verkehrte Richtung? Also nach vorne, nach hinten, gibt es da eine verkehrte Richtung?
Naja, an Bord der Seabase gibt es ja Zeitlöcher und eine Zeitschleuse. Und wenn man durch das Zeittor in verschiedenen Richtungen geht, geht die halt Zeit halt nach vorne und nach hinten. Und das führt zu Verwirrung.
Aber zum Glück ist diese Zeit ja immer noch so eindimensional. Nach vorne, nach hinten, rechts und links in der Zeit gibt es ja, meines Wissens noch nicht.
Das ist, was man dir erzählt und was man in die Matrix programmiert hat.
Weil tatsächlich in
gestern zum Beispiel wurde im Divok-Chat erzählt, dass jemand beim abendlichen Spaziergang an einem Fahrrad vorbeiging, dessen Sattel plötzlich anfing zu brennen. Worauf 2 Minuten später, nachdem der schon fast abgebrannt war, jemand aus dem Haus kam und mit einem Eimer Wasser dies löschte und wieder hineinging. Und betreffende Person fragte sich, was er jetzt da gerade erlebt habe. Und da sagte ich, naja, die Matrix ist halt instabil bei dieser Netzwerkbelastung gerade. Denk mal drüber nach.
Nun, aber jetzt hat man also so schön zu
Leiterplatten übergeleitet. Wie macht man die eigentlich? Was ist eine Dampfmaschine? Erzähl uns doch mal, wie macht man das eigentlich? Man kennt ja diese bunten Dinger, die in den Geräten drin sind, wenn man sie kaputt macht und sie nicht funktionieren. Und wie kommt es eigentlich dazu?
Genau. Also ich werde es mal so ein bisschen eindampfen, weil sonst, es sind insgesamt, ich habe es mal durchgezählt, so im kleinsten Fall 52 Schritte, die machen wir jetzt nicht, sonst ist die Stunde rum. Aber so im Groben gibt es 2 Richtungen, die ich gehen kann. Die eine Richtung ist, ich nehme so eine Kunststoffplatte, trage überall Kupfer auf, sorge dann dafür, dass nicht überall geätzt werden kann und ätze da, wo ich es nicht haben will, das Kupfer wieder weg. Das nennt sich dann Panel Plating oder Tinting-Verfahren. So die grobe Struktur. Die andere Variante ist, ich nehme auch wieder meine Kunststoffplatte als Grundlage und trage nur da Kupfer auf, wo ich denn auch Leiterplatten haben will. Mit dem kleinen Vorteil, dass ich da, wo ich kein Kupfer haben will, gar nichts auftrage und auch nichts wegätzen muss. Das heißt, es ist nicht ganz so viel Kupfer im Umlauf. Nennt sich dann Pattern Plating oder eben Metallresist zum Beispiel. Das sind jetzt so 2 Verfahren. Es gibt noch ganz viele, viele andere, aber das sind so die 2 großen, die auch in der Industrie so am Laufen sind. Ich gehe jetzt mal so Richtung Tinting und Panel Plating. Das ist zwar vom Materialumsatz nicht ganz so schön, aber es ist das, was man meistens halt zu Hause macht, wenn man so gerade mal schnell in der Ecke der Garage seine Leiterplatte selber ätzen möchte. Metallresist ist dann so eher, wie gesagt, Industrie, und wenn ich auf wenig Materialumsatz und wenig Umweltschäden optimieren möchte, dann gehe ich ganz gerne Metallresist wieder mit anderen Vor- und Nachteilen. Grober Nachteil von diesem Metallresist, es dauert vergleichsweise lang. Tinting ist halt relativ einfach umzusetzen und auch relativ schnell gemacht. Fangen wir von vorne an. Wenn ich so eine Leiterplatte haben möchte, ich habe vorher gesagt, für mich ist eine Leiterplatte erstmal ein Bild. Ist tatsächlich so. Dann brauche ich irgendwo, wir sind im 21. Jahrhundert, einen Datensatz, wo dieses Bild drin ist. Den schickt mir meistens derjenige, der die Leiterplatte haben will, weil der hat sich ausgedacht, wie soll das Ding aussehen. Ich kriege von dem Datensatz entweder im Gerber-Format oder noch in ganz vielen anderen verschiedenen, die es da so gibt. Aber das wird nochmal eine eigene Sendung.
Also das ist so ein spezielles Dateiformat einfach, ne?
Ja, genau. Also jetzt lassen wir es mal dabei, ist ein spezielles Dateiformat. Genau. Meine Datenaufbereitung, da sehe ich dann zu, dass ich dieses spezielle Dateiformat, das ich vom Kunden kriege, der weiß ja nicht, was für Maschinen habe ich denn jetzt gerade in meiner Fertigung rumstehen. Das muss ich nochmal so ein bisschen anpassen und umwandeln, damit es auch tatsächlich zu meiner Bohrmaschine passt, zu meiner Ätzmaschine passt, zu meinem Filmbelichter und was auch da immer da so rumsteht. Und dann hatte ich jetzt so ein paar Maschinen genannt. Das sind auch tatsächlich so die ersten, die in diesem Prozess dann gefragt sind. Das erste ist meine Bohrmaschine. Tja, warum? Na, in Leiterplatten möchte ich in den einfachen oft gern mit einem elektrischen Signal von oben nach unten springen oder von unten nach oben. Oder wenn die dann mal 4 oder 5 oder 6 oder noch mehr Kupferschichten hat, dann wirr in der Gegend rumspringen. Und dafür muss ich Löcher bohren. Und in diese Löcher oh, möchte dann... Also
ja? Ja, naja, genau. Also der Hintergrund ist ja, dass sich die Leiterbahnen kreuzen müssen in irgendeiner Form, ne? Das und das geht halt schlecht auf einer 2D-Fläche.
Genau, also das geht in Maßen, wenn es eine ganz einfache Schaltung ist, irgendein Ding, was ein bisschen blinkt und ein bisschen piept, dann geht es immer noch. Aber irgendwann, ab einem gewissen Komplexitätsgrad, wird es dann so, dass ich Kreuzungen reinkriege, die auf einer Fläche einfach nicht mehr gehen. Dann muss ich aus der Fläche raus, nach oben und unten springen und auf einer anderen Ebene kreuzen und kann dann wieder zurück. Und dafür ist Bohren so technisch das einfachste und schnellste und sauberste Mittel. Es gab so Versuche mit Wasserstrahlschneiden. Die sind geendet mit dem Ergebnis, geht nicht, macht keinen Sinn. Das war alles schon so in den 70er, 80er Jahren. Also lange her. Wir waren ja auch bei Technologien, die jetzt nicht von heute sind. Wobei sich gerade diese Technologie nicht wirklich groß verändert hat. Also vieles ist da noch so wie früher. Gut, also wir müssen bohren.
Früher auch aus den Zeiten, als man das noch wirklich mit belichtetem Film so vollmechanisch machte?
Man macht es heute auch noch mit belichtetem Film und vollmechanisch. Also in großen Teilen tatsächlich. Es gibt da zwar Alternativen mit Laserbelichten und Teufelszeug, aber diese Alternativen haben den schlagenden Nachteil, wenn ich mit dem Laser belichte, dann muss ich jedes Stück einzeln belichten. Wenn ich einmal einen Film mache, dann kann ich eine große Lampe nehmen und habe den Film einmal gemacht und hau dann 100 Stück da unten durch und bin rasend schnell im Vergleich zum Laserbelichten.
Ja, apropos
so, aber
ja.
Genau, wir waren ja beim Bohren. Gehen wir mal weiter. Also das nächste ist dann, dass ich ja Kupfer auftragen möchte auf der ganzen Fläche. Das heißt, ich habe da so eine Galvanik, da werfe ich meine Kunststoffplatte rein. Dann kommt da mit ein bisschen Voodoo-Hexerei, das ist auch schon wieder ein neues Thema für sich, da gehen wir jetzt auch nicht tiefer rein, Kupfer oben und unten drauf und wenn ich vorher die Löcher gebohrt habe, natürlich auch in die Löcher rein. Das ist nicht ganz unwichtig, weil sonst brauche ich auch keine Löcher bohren. Dann nehmen wir aus unserem Filmbelichter, den hatte ich vorher auch schon erwähnt, einen Film raus und legen den auf die Leiterplatte oben drauf. Da fehlt aber noch was. Ein Schritt zurück, wir nehmen noch ein Fotoresist. Das ist auch wieder schon ein Film oder eine Art Lack, der auf der Leiterplatte dann drauf beschichtet wird und dafür sorgt, dass erstmal überall so eine dünne Kunststoffschicht drauf ist. Dieser Kunststoff ist aus so einem Material wie beim Zahnarzt die Plomben, der härtet mit UV aus. Und jetzt hilft mir der Film, den ich vorher aus einem Filmbelichter rausgeholt habe, ganz immens. Und zwar lege ich den drauf, nehme eine große UV-Lampe, strahl da drauf, mit dem Ergebnis, dass dieser UV-Lack, der auf der Platte drauf ist, da aushärtet, wo der Film durchsichtig ist. Da, wo der Film nicht durchsichtig ist, bleibt der Lack weich. Hurra, ich habe ihn strukturiert. Jetzt kann ich mit 1%iger Backpulverlösung hergehen und den Lack an den Stellen, wo er weich ist, abwaschen. Und da, wo er ausgehärtet ist, weil er UV gekriegt hat, bleibt er drauf. Gut, das heißt, ich habe jetzt nach diesem Backpulverwaschen das Ergebnis, ich habe einen Lack da, wo ich nicht ätzen will. Ich habe eine blanke Kupferoberfläche, die sehr angreifbar ist, da, wo ich ätzen will. Gut, fertig. Das ganze Ding in die Suppe zum Ätzen geschmissen. So 20 Minuten später ist das Kupfer da, wo es weg soll, weg. Kupfer da, wo es da bleiben soll, noch da. Das Blöde ist nur, da ist jetzt noch so ein Lack drauf. Ich hatte gesagt, mit einer 1%igen Backpulverlauge, das ist so ja, eine ganz sachte Lauge. Jetzt gehen wir mit rohrfrei, also mit einer kräftigen Lauge ran, da fliegt auch der ausgehärtete Lack ab und dann ist elektrisch dieses ganze Ding schon mal fertig. Dann habe ich meine Kupferbahnen da, wo Kupferbahnen sein sollen. Ich habe in den Löchern Kupfer drin und da, wo ich bitte keinen Kurzschluss haben möchte, ist blankes Kupfer freigeätzt. Dann tue ich noch ein bisschen Lötschlapplack drauf, strukturiere den und bin fertig. Wie gesagt, also grob genauso wie in den 70er Jahren. Natürlich mit ein bisschen neuerer Chemie und Prozessen, die Dinge hinkriegen, die in den 70er Jahren utopisch gewesen wären. Aber die Grundprinzipien sind immer noch die gleichen. Jo. Jetzt sind wir also einmal durchgerast. Also beim Bohren waren wir ein bisschen langsam, aber am Ende dann wirklich zack durch. Wollt ihr noch was wissen? Oder nehmen wir uns das nächste Thema aus der Gesellschaft vor?
Das ist doch immerhin schon mal, jetzt kann man sich jedenfalls vorstellen, wie es eigentlich dazu kommt. Also im Prinzip, so als alten Hobbyfotografen kommt mir das so vor wie früher im Hobbylabor mit dem Belichten und so weiter. Nur das mit den ätzenden Flüssigkeiten hatten wir nicht ganz so.
Ja, also tatsächlich, das Fotolabor sieht aus wie, meine Mutter war Fotografin, wie bei ihr das Fotolabor. Das Einzige, was fehlt, ist das Stoppbad, weil wir machen keine Graustufen, sondern nur knallhartes Schwarz-Weiß. Es gibt keine Graustufe dazwischen. Mhm.
Ja, genau. Wie so ein olles Schwarz-Weiß-Foto kann man sich das vorstellen. Finde ich eigentlich ganz geil. Vielleicht sollten wir, bevor wir in der nächsten Sendung oder so zu den Details kommen, mal kurz erklären, was für Bauteile man heutzutage so da drauf macht. Aber ja, wir haben ja noch Zeit in diesem Radio.
Jo, tatsächlich. Also Bauteile da drauf ist ja auch wieder alles ein Thema für sich.
Genau, und Löten und ohnehin. Löten gilt ja so als die wesentliche Kulturtechnik des modernen Nerds, habe ich gehört, so zumindest Handlöten. Aber wer lötet schon noch was von Hand oder wird das heute noch gemacht, so auf so einer Platte mit dem Lötkolben?
Ja, tatsächlich. Also tatsächlich, ich arbeite in der Uni nebenher. Ich würde mal sagen, so mindestens 90% der Leiterplatten, die da durchlaufen, werden am Ende von Hand bestückt, weil die Stückzahl, die da gemacht wird, ist meistens so 1 bis 3.
Okay,
verstehe. Und da macht so ein Bestückautomat und ein Lötautomat nicht so richtig Sinn. Also ja, das gibt es hier und wir haben die auch, aber das meiste geht per Hand unter dem Mikroskop. Unter dem Mikroskop tatsächlich, weil die Bauteile inzwischen halt so fipsig sind, dass man sich da ein Mikroskop und eine Pinzette wünscht. Also so mit meinen Wurstfingern.
Ja. Ja, Wurstfingern, also ich habe das Problem heutzutage als alternder Nerd so einfach mit den Augen. Also ich muss bei manchen Selbstbaulötdingen wirklich junge Leute fragen, sag mal, kannst du mir das hier mal gerade dran löten, weil ich sehe das nicht mehr. Also stimmt, zumindest eine starke Lupe braucht man wohl.
Tatsächlich auch bei den aktuellen Bauteilen, so 0603, da wünschen sich auch die Jungen noch das Mikroskop und freuen sich, wenn sie es haben.
Okay.
Ich habe mich sehr gefreut über das Mikroskop, als wir die Leiterplatten da gefertigt haben bei dir.
Ich mich auch.
Schon alleine dieser Automat, der dir Lötpaste gibt, das war einfach großartig. So ein schöner Fußschalter, wo du dann so ganz minimal dann Lötpaste drauf tust auf die entsprechenden Stellen, um dann die Bauteile dann drauf löten.
An welchem Arbeitsplatz warst du denn? Ich hatte es nicht. Ich hätte nichts.
Es gibt halt solche und solche Arbeitsplätze.
Aber die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen.
Tja.
Also zumindest an zwei Arbeitsplätzen haben wir das. Aber damit haben wir jetzt zwar vielleicht statistisch nicht ganz valide, aber empirisch bewiesen, dass auch die jungen Leute sich über ein Mikroskop freuen.
Ja, okay. Das ist dann, wie sagt man immer, anekdotische Evidenz, sagen immer die Sozialwissenschaftler dazu. Ja.
Schön. Die muss ja nicht schlecht sein.
Nein, die muss nicht schlecht sein. Ich sitze hier gerade an meinem Küchentisch und gucke an der Wand auf meine Etagenheizungs-Gas-Wasser-Therme, deren elektronische Steuerungseinheit auch mal einen Fehler hatte vor 2 Jahren, woraufhin der Monteur eine neue Platine einbaute. Und die alte habe ich mir einbehalten und wollte die immer mal reparieren. Aber das ist mit solchen Schmerzen verbunden, dass ich irgendwie denke, ach Mensch, mache ich da wahrscheinlich erst, wenn die neue auch kaputt ist und es keinen Ersatzteil mehr gibt. Ja, also so geplante Obsoleszenz bei Leiterplatten gibt es auch, ne? Dass die mit Absicht schlecht reparierbar sind.
Also fängt ja schon da an, wenn ich was reparieren will, um es ernsthaft zu reparieren, brauche ich einen Schaltplan. Und ich erinnere mich so in meinen jungen Jahren, da habe ich mit jeder Stereoanlage, die meine Eltern mir damals freundlicherweise vermacht haben, da war hinten auf den letzten beiden Seiten komplett der Schaltplan mit drauf.
Genau, auf jeder
Gebrauchsanleitung. Das habe ich so in letzter Zeit nicht mehr erlebt.
Es gab sogar Elektrogeräte, da war der Schaltplan ganz auf so Dünndruckpapier 12-mal zusammengefaltet, im Gerät selber irgendwo eingeklemmt. Das heißt, wenn man ein Gerät aufmachte, fand man irgendwo einen kleinen Zettel, wo sozusagen mit der Lupe zu lesen der Schaltplan abgedruckt war. Das schien irgendwie Vorschrift zu sein. Selbst meine allerersten Computer hatten noch vollständige Schaltpläne. Also so ein Sinclair 81 oder so, so anno 1981 halt, der kam mit Schallplan, selbstverständlich.
Und das erleichtert halt, wenn es wirklich irgendwo kaputt ist, das Reparieren ganz ungemein.
Oder das Hacken. Also ich meine, wir hatten es ja jetzt für unser Schreibmaschinenprojekt, für die Erika, da haben wir ja einen Nerd bei uns im Chaos-Treff, der konnte uns halt die Schaltpläne besorgen für eine ganze Reihe von Schreibmaschinen, die uns natürlich dann irgendwie helfen, auch dann zurückzuverfolgen, okay, wie ist das Ding eigentlich aufgebaut? Und die sind dann auch ein bisschen unterschiedlich, weil wir verschiedene Modelle uns angeschafft haben jetzt mittlerweile. Wie funktionieren die eigentlich intern und wo können wir da irgendwie dran gehen, um unseren Raspberry Pi oder Co. Irgendwie anzuschließen und vielleicht sogar auch von der eigenen Stromversorgung des Geräts dann sogar speisen zu lassen, weil hat ja heutzutage alles eine ganz geringe Leistungsabnahme.
Also ich freue mich schon auf den Tag, wo ich endlich im Space sozusagen mein Arduino ausgehändigt bekomme und mir auf eBay eine alte DDR-Erika schießen kann und dann zu Hause damit drucken. Das wäre ja auch vom Tintenverbrauch her und anderem eigentlich sehr, sehr praktisch.
Ja, und genau, da sind wir jetzt gerade auf dem Weg dahin, weil deswegen waren wir ja beim Knurps und die Platinen zu drucken, damit wir für den Raspberry Pi so ein Shield haben, was wir einfach da oben draufsetzen können und dann noch ein bisschen die Software anpassen und dann kriegst du noch ein entsprechendes Kabel dazu und los geht's. Das ist der Ziel der ganzen Sache.
Das Ziel der ganzen Und wenn dann irgendwann Kongresse wieder erlaubt sein werden, dann verkaufen wir den Leuten kleine Tütchen mit einer bestückten Leiterplatte, einem Kabel und einem bedruckten Zettel. Und machen vielleicht noch einen Erika-Gebrauchthandel auf.
Zum Beispiel, genau das.
Ja, ich wusste gar nicht, also mit anderen Worten, jedes Erika-Modell muss man anders ansprechen.
Naja, die Modelle unterscheiden sich schon. Also, stimmt schon. Und deswegen habe ich da auch mal... ich habe es auch schon mal hinbekommen, in meiner jugendlichen Naivität mal eine Maschine kurzzeitig zu schrotten, weil ich dachte so, na, die wird schon funktionieren wie alle anderen auch. Aber das lag eigentlich eher daran, dass ich nicht gesehen habe, dass als ich beim Durchmessen das Voltmeter angeschlossen habe, dass das auf Stromstärkemessung eingeschaltet war und dann macht der mal natürlich so einen kleinen Kurzschluss, wo er eigentlich keinen machen sollte, aber da kam zum Glück bloß eine Sicherung und die konnte dann aber relativ schnell behoben werden.
Ah, okay. Also kein blaues Logik.
Also ja. Ja, nee, genau. Also insofern war das ganz gut. Ja, nee, also ich sag mal so, die Maschinen, mit denen wir angefangen haben, die sind noch vergleichsweise simpel und können trotzdem schon ganz viel, dass sie halt einfach so Sachen geschickt bekommen können und sie können uns halt dann die gedruckten Zeichen auch schicken. Und dann halt noch so ein paar Nettigkeiten wie, ich sag mal so, Terminal-Modus, du drückst halt eine Taste und die Maschine tut und druckt nicht gleich sofort, sondern schickt das nur über den Anschluss entsprechend raus. Aber es gibt halt Maschinen, die haben halt wohl auch fast schon einen kleinen Basic-Interpreter in irgendeiner Form. Also so ganz genau weiß ich das jetzt selber auch noch nicht. Da müssen wir dann mal bei Gelegenheit weiterschauen, wie das sich alles so verhält, weil wir waren jetzt gerade, also vor Corona waren wir gerade dabei, uns so ein bisschen mit den anderen neuen Modellen, die wir da uns angeschafft haben, zu beschäftigen und halt eben das ganze Hardware-Setup insofern zu vereinfachen und zu vereinheitlichen, dass wir jetzt halt eben mal hergegangen sind, um die Leiterplatten zum Beispiel zu entwickeln und zu löten. Und da stehen wir jetzt gerade und müssen dann bei Gelegenheit noch weitergehen.
Ja, keine Frage. Aber es ist ja eigentlich spannend, dass man dann so irgendwann so jahrzehntealte Hardware nochmal einer sinnvollen Verwendung zuführen kann. Noch Steampunk-mäßiger wäre es natürlich, wenn man so eine elektrische Typenhebelschreibmaschine von 1930 oder 40 so irgendwie in Gang bekäme, der noch richtig Lärm macht beim Drucken. Aber das kommt dann ja vielleicht noch.
Du kannst jederzeit damit anfangen.
Oh ja, also, aber,
oder wer auch
aber
immer.
Aber meine Restlebenszeit, weißt du, ich bin doch schon bald in der Crunch-Time von meinem Leben. Das wird dann echt ein bisschen knapp alles.
Du kannst ja die neunte, die unvollendete, du kannst ja anfangen mit dem Projekt und das an jemanden dann übergeben.
Ja, das wird irgendwann nochmal ein großes Thema werden, so.
Ja, be the change you want to see in this world.
Ja, genau.
Aber wie es halt immer so ist, ich meine, ich kenne das ja auch, es gibt nichts mehr als die Projekte, die man irgendwie anfängt und versucht anzuschieben.
Darum hat ja auch jeder Hackspace normalerweise so sein Jemand-müsste-mal-Repo von Dingen, die auch mal Dollar jemand tun müsste.
Ja.
Kann man, glaube ich, sogar öffentlich besichtigen. Ich glaube, es gibt ein Cbase-Repo auf GitHub, da kann man, glaube ich, sogar sehen, was bei uns gerade jemand machen müsste. Und die Anzahl der offenen Issues ist immer so zwischen 200 und 300, glaube ich.
Ja. Okay, aber wenn das konstant so bleibt und nur unwesentlich anwächst?
Dann ja, nun, es gibt ja natürlich Issues, die werden geschlossen, weil es jemand getan hat und weil sich niemand mehr daran erinnern kann, wofür man das braucht. Also,
ja, dann war es vielleicht auch nicht so
genau.
Schlimm. Ich finde ja immer spannend, was passiert, wenn unsere Studierenden mit Dingen aus diesen Schubladen konfrontiert werden und zusammenkommen.
Dinge aus Schubladen?
Wie meinen?
Ja, da kommen dann plötzlich zwei so Sachen zusammen, weil der normale Mensch, so unseren Alters, der hat ja, also ich habe, bei mir ist es eine rote Tasche mit ganz vielen angefangenen Projekten, die ich irgendwann auch mal fertig machen muss. Klassisch in der Firma ist es halt die Schublade, wo die drin liegen. Liegt ja daran, dass man die Zeit gar nicht hat, um die ganzen Ideen umzusetzen. Bei den Studierenden ist ja andersrum. Die haben ja im Prinzip schon immer noch trotz Bachelor und Master relativ viel Zeit, aber in der Lebensphase nicht immer so viele eigene Ideen. Und wenn das so zusammenkommt, da passieren manchmal Dinge, dann werden Ideen plötzlich mal tatsächlich angegangen, umgesetzt, Zeit reingeballert. Da kommen manchmal echt witzige Sachen raus.
Ich glaube, das wird sowieso noch ein Riesenthema, bei diesem ganzen Bildungs-, Ausbildungs- und Lernding einfach mal die ganzen Slacks rauszunehmen. Also ich meine, der Student von heute wird ja zwar einerseits großer Teile seiner Freizeit beraubt und im Grunde auch daran gehindert, ein richtiger Akademiker zu werden, indem man ihn jeden Furz vorschreibt, den er zu lernen oder nicht zu lernen hat. Aber man kann da so viel Slack rausnehmen und die Leute in der Tat einfach mal Ideen umsetzen lassen und daraus hoffentlich dann eigene generieren. Ich glaube, da wird sich ganz viel tun, auch wenn man jetzt auch die Universität ja womöglich erstmal remote organisieren muss.
Das wird sowieso ganz spannend, wie das jetzt laufen wird.
Das glaube ich auch. Also wenn ich so überlege, meine Studienzeit, die nun fast 40 Jahre her ist, je nachdem, ob man Anfang oder Ende des Studiums nimmt, die war ja auch einfach noch durch Abwesenheit von nennenswertem Internet dadurch geprägt, dass man große Teile seiner Zeit in Bibliotheken verbracht hat und auf Bücher gewartet hat und Bücher kopiert hat, voll mechanisch vor dem optischen Kopierer. Und ich glaube, ich war 7 Jahre an der Uni eingeschrieben, effektiv studiert habe ich 5 und von den 5 Jahren habe ich 2 Jahre für Admin-Zeit gebraucht. So gesehen sind heute 4 Semester mit Internet eigentlich paradiesisch.
Tja. Ja, Administratoren gehören ja auch in diesen Zeiten zu den systemrelevanten Berufen.
Ja, kommt drauf an, was sie administrieren. Also ich meine, Universitäten, genau wie Bibliothek und ähnliches, sind ja nun auch so Betriebe. Es erinnert ein bisschen an die Deutsche Bahn. So ohne Kunden und Benutzer würde alles prima funktionieren. Ich weiß nicht genau, das mit der Systemrelevanz wird man dann auch nochmal zu diskutieren haben irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte das überhaupt auch gar nicht in eine Rangfolge irgendwie stellen mit den Verkäufern und dem ganzen medizinischen Personal, die ja wirklich schuften müssen bis zum Gehtnichtmehr. Ja. Ich meine, unser eins, die irgendwie mit Technik irgendwie zu tun haben, die machen im Zweifel so, ja,
naja, gut.
Meine Zeit ist um, machen wir morgen weiter.
Aber auch unser einer hat in diesen Krisenzeiten ja durchaus ernsthaft was zu tun. Also selbst Hobby- und Freizeit-Nerds sind ja zurzeit in 12 Projekten irgendwie dabei, den Leuten an der Front sozusagen zu helfen, indem man halt Dinge 3D druckt und ich weiß nicht was alles und einfach irgendwelche Services aufsetzt, am Laufen hält, die jetzt halt dringend brauchen. Also ich glaube, da gibt es auch eine ganze Menge Veränderung und auf die Dauer wird es auch nicht so sein können, dass die Einzelhandelsgeschäfte, wenn sie nicht gerade Lebensmittel verkaufen, geschlossen sind, die Leute zu Hause rumsitzen und woanders fehlen Leute. Das wird man dann schon mal anders reallozieren müssen, wie das so schön heißt, nicht?
Auf jeden Fall, ja. Ja, ja. Aber wo du das gerade ansprichst, also ist das ja gerade mit den ganzen 3D-Druckern, das ist ja gerade ein heißes Thema und ich meine, ich krieg das ja mit und Knurps, du kannst ja da sicherlich auch was dazu erzählen.
Wir sind ja da. Von singen, ja.
Genau, also wir sind ja da gerade ein bisschen mit involviert, der Knurps noch ein bisschen mehr als ich. Es werden ja jetzt aller Orten werden ja jetzt so Face Shields, also so Gesichtsvisiere gedruckt und gebastelt, um insbesondere Menschen im medizinischen Bereich damit zu versorgen, dass sie nochmal ein bisschen besser geschützt sind. Das sind dann halt so, das ist dann halt so ein wie so ein Haarreifen, den du dir dann halt so aufsetzt und dann ist dann davor so eine Folie. Und das soll halt so ein bisschen ich glaube, der deutsche Begriff ist eigentlich auch Spuckschutz, soll halt da vor schützen, dass man sich halt ansteckt, der eine den anderen. Und da ist gerade extrem viel, da wird gerade extrem viel gemacht, also gerade auch also in Potsdam hier bei uns in der Machbar, sind sie ganz gut dabei, zusammen aber auch mit Fürstenberg und Berlin, verschiedene Hackerspaces, aber auch ganz Brandenburg ist da gerade involviert und im Moment sind wir dabei, eine Firma hat 12.000 dieser, ich sag mal, Haarreifen in Anführungsstrichen produziert, was man in 3D-Druckform lange für stricken muss.
Ja.
Und jetzt ist eine große Herausforderung, das entsprechend zu verteilen, die ganze Logistik und vor allem die ganzen Materialien, die sonst noch dazu benötigt werden. Also eben die Folien, vor allem auch Gummis überhaupt zu besorgen, um das dann am Kopf zu befestigen. Und da gibt es eine ganze Menge von Herausforderungen, die da jetzt gerade zu bewältigen sind.
Also tatsächlich, ich stehe da mittendrin, weil es halt auch Anfragen an die Hochschule gab, Mensch, könnt ihr uns irgendwie helfen? Und das haben wir dann so ein bisschen strukturiert und hochgezogen, dass wir da tatsächlich helfen können, auch wenn eine Hochschule erstmal kein Produktionsbetrieb ist, aber da stehen halt doch Maschinen und da sind Menschen, die mit ganz viel Abstand manche Problemchen lösen können und das ja auch gern tun. Deswegen kam da relativ viel über mein Homeoffice rein und raus. Ich stehe im Moment so ein bisschen dazwischen und feiere jeden Tag, wie diese verschiedenen Organisationen, die sich schon lange kennen, man hat sich immer so gekannt und über den Zaun gewunden und hey, was macht denn ihr so, wie die jetzt in den letzten ein, zwei Wochen losgelegt haben und einfach zusammenarbeiten wie die Wahnsinnigen. Hm. Und über Landesgrenzen hinweg, über Organisationsgrenzen und also im Prinzip so, jeder läuft los und tut, was er kann und was Sinn macht und es hat sich eine Kommunikationsstruktur aufgebaut in Chatgruppen, in diversen Medien, die es da so gibt, aber die einfach super effizient laufen und funktionieren, weil man sich eben schon lange kennt. Mhm. Und diese 12.000 Kunststoffteile, die da aus Sachsen kamen, da war ich auch nicht ganz unbeteiligt, aber im Prinzip ist das jetzt gerade schon wieder aufgetaucht. Also die ersten Teile kamen einfach aus den 3D-Druckern von Privatleuten. Mhm. Weil selbst wenn ich einen Bedarf habe, bis so eine Kunststoffspritzgussfertigung ans Laufen kommt, das dauert eine Weile. Mhm. Also dass es da eine Firma gibt, die es in anderthalb oder zwei Tagen schafft, das ist nicht häufig, weil meistens ist dieser Bedarf an Kunststoffteilen, der wird ja zumindest für einen Schnellschuss oder für wenige Teile gar nicht mehr in Europa gemacht. Das ist ja alles in China gelandet. Was in Europa noch gemacht wird, ist so die Qualitätsproduktion. Wenn ein Automobilhersteller 5 Millionen Teile braucht, die alle 5 Millionen genauso aussehen müssen und auf den Mikrometer richtig passen. Das läuft noch hier. Aber um so ein Werkzeug wieder herzustellen, brauche ich um die 5 Wochen. Das schaffe ich nicht in 2 Tagen. Und da passieren gerade in der Wirtschaft Dinge, die ich vorher, also ich hätte nicht dran geglaubt, dass das tatsächlich so offensichtlich und sichtbar jetzt läuft, aber
also ich
im Endeffekt so wirklich so der erste Schuss.
Ja. Ja, ich habe da so eine Perspektive drauf, so eigentlich aus Organisationssicht, nicht? Im Prinzip erleben wir jetzt das, von dem die Leute früher immer sagten, der Krieg sei der Vater aller Dinge, wenn plötzlich alles schnell gehen muss und man auch Risiken eingehen darf, dann gehen Dinge plötzlich unglaublich schnell, weil es nicht mehr so viele Leute gibt, die ihren Senf dazugeben müssen und so das alte Chaosprinzip, wer Macht hat Recht, halt mal zur Geltung kommt. Und man sieht hier sehr schön, wie dramatisch sich die Produktivität erhöht. Natürlich auch die Fehlerrate, überhaupt keine Frage. Also ich denke so an diese selbstgebauten Beatmungsgeräte, die jetzt überall aufpoppen. Nun ja, da wird es natürlich Verluste geben in der Beta-Phase, aber besser als gar nichts, würde ich meinen.
Ja, muss man immer gucken. Solange es ein zertifiziertes, abgenommenes gibt, hurra, bitte möchte ich da dran und nicht an ein selbstgestricktes mit einem Arduino.
Ja, aber bevor du erstickst.
Muss man immer gucken, wie ist denn so der Bedarf?
Genau.
Ja, klar. Und das finde ich halt auch in dieser Gruppe so gut, dass tatsächlich bei jedem Ding, was gemacht wird, geguckt wird, wie ist denn aktuell tatsächlich der Bedarf? Müssen wir das jetzt tun? Gibt es eine Firma, die es besser kann? Macht das jetzt bei uns Sinn? Oder wie schaut es aus an der Bedarfsfront? Das sind halt auch so Dinge, die da passieren.
Stell mir gerade vor, ich liege in einem Krankenbett, wache irgendwie mühsam auf und irgendein Nerd sagt mir, dein Leben hängt gerade an einem Arduino mit Beta-Software. Ah.
Super, ne?
Diesen Moment möchte ich auch nicht erleben, bitte.
Genau. Ja. Aber wer weiß, immerhin tut sich was und man sieht, wie schnell Dinge gehen kann, wenn man das so macht, wie wir das nebenbei im Chaos so tun. Niemand versteht ja auch, wie wir unsere großen Konferenzen organisieren, weil wir organisieren sie zum Teil eben gar nicht. Aber das ist ein anderes Thema, das können wir auch nochmal versenden.
Auf jeden Fall finde ich super spannend auch und da ist ja die Zeit ist ja da auch ein bisschen spielt ja uns für uns insofern das früher 3D-Drucken war ja einfach keine Option, aber heutzutage können wir ja wirklich wie bei uns in der Machbar verschiedenste Prototypen einfach mal ausprobieren, indem man sie einfach mal ausdruckt und das innerhalb weniger Stunden. Also gerade auch jetzt hier von der Machbar haben wir ja eine bestehende Vorlage genommen und die halt einfach mal angepasst und verbessert. Und das ist jetzt halt so die Potsdamer Variante für dieses Face Shield. Und das finde ich schon spannend. Es gibt auch einen recht interessanten Beitrag vom RBB, den werden wir dann in den Shownotes
finden, genau,
wo man das auch mal so ein bisschen sieht. Da war nämlich ein Filmteam, war nämlich in Fürstenberg bei im Havel Lab.
Ah, ja.
Und die haben das mal ein bisschen gezeigt.
Ja, genau. Also es ist auch schön, dass die Gesellschaft jetzt mal wahrnimmt, was da so im Chaos-Untergrund so alles an Infrastruktur entstanden ist. Das ist ja auch mal nicht schlecht. Natürlich muss man auch aufpassen, die Nerds retten die Welt-Syndrom ist natürlich auch schwierig. Man bedenke, was man so als Chaos-Computer-Club immer für Probleme hat, wenn Leute dann tatsächlich mal fragen und sagen, was meinen sie denn zu dieser oder jener technischen Entwicklung und man erstmal rauskriegen muss, was der Club denn dazu meinen könnte und ob er überhaupt irgendwas meinen sollte. Und ja, dann ist man dann plötzlich so die Nerds retten der Welt-Mensch. Gibt ja gerade so ein Buch von der Sibylle Berg, nicht, wo sie irgendwie rumgereist ist und Nerds zu der Lösung von Weltproblemen befragt hat. Das ist auch ein bisschen scary irgendwie.
Okay. Magst du da noch ein, zwei Sätze dazu
also,
sagen?
Also ja, so? Dieses Buch, also die Autorin Sibylle Berg, die ja sonst auch so mit dystopischen Romanen und sowas aufgewartet hat, hat sich halt ein Buchprojekt vorgenommen, nachdem sie so Berührung zur Chaos-Szene gefunden hat, im Prinzip weltweit Hackspaces zu besuchen und mit Nerds, die an irgendwelchen Fronten arbeiten, die so Weltprobleme wie Klima, Datenschutz, Diktaturen und ähnliches bearbeiten, im Prinzip Interviews geführt hat und das in Buchform gegossen hat.
Okay.
Genau.
Das ist ja was für
Nerds,
die Shownotes.
Nerds retten die Welt. Das Buch ist irgendwie ein Vierteljahr alt oder sowas ähnliches. Gibt es natürlich auch als E-Book. Also kann man sich mal irgendwie klicken. Und die Autorin ist ja auch durchaus, wie gesagt, ein bisschen connected. Die kann man sicherlich auch mal interviewen oder podcasten oder sonst was. Muss man sie halt fragen. Es gibt auch einen Talk von der letzten Republika mit ihr, wo sie hatte so ein Buch aufgeschrieben davor, das hieß Grime, GRM, so eine Dystopie, die glaube ich in England spielt, nach Abschaffung sämtlichen Datenschutzes, was dann passiert, so. Ja.
Ja.
Ja, Nerds retten die Welt. Also manchmal muss man sich dann auch davor hüten, dass der Rest der Welt denkt, die Hacker werden uns schon erlösen irgendwie. Das ist natürlich nicht der Fall.
Ja, genau. Also man muss halt ein bisschen aufpassen, dass man nicht in so eine Technologiegläubigkeit verfällt. Die ist ja durchaus, die es ja durchaus gibt. Weil nur die Technik alleine tut's halt nicht. Und die x-te App und Website und so, um ein nicht existierendes Problem zu lösen, ist jetzt vielleicht, also es fühlt sich vielleicht ganz gut an, sowas zu bauen, weil dann tut man wenigstens was gegen die Krise und gegen die Langeweile und gegen, dass einem die Decke auf den Kopf fällt. Aber ob das dann tatsächlich praktisch sinnvoll ist, ist dann halt schon eher schwieriger. Also, gerade wenn man nicht die entsprechenden Leute gefragt hat, die davon eigentlich profitieren sollen.
Der beste Nerd wird halt vermutlich keinen funktionierenden Wahlcomputer bauen können. Also ein Ding, was so aus drei Richtungen nicht geht, schafft halt auch ein Nerd nicht.
Ja, aber es fängt ja schon viel kleiner an. Also ich habe durchaus es gab ja diesen Wir versus Virus Hackathon, wo halt irgendwie 20.000 Leute zusammengekommen sind, und da hatte ich schon teilweise den Eindruck, dass da Apps und Webseiten entwickelt wurden für nicht existierende Probleme, wo man halt eben nicht geguckt hat, ist das überhaupt sinnvoll? Und da muss man dann schon ein bisschen fragen, wie nachhaltig ist das dann?
Nachhaltigkeit kommt ja auch in unseren Kreisen an. Also ich denke auf dem letzten Kongress an die Diskussion über die Energieeffizienz von Software schlicht und ergreifend. Auch da gibt es ja eine Umweltbewegung. Mittlerweile verbrauchen die Datacenter der Welt immerhin schon so einstellige Prozentsätze des Weltenergieverbrauchs. Das heißt, das wird so langsam relevant. Wenn das 20 oder 30% sind, dann wird man mal gucken müssen, was für Software man überhaupt noch einsetzen soll, um das Klima zu retten, nicht?
Ja, ich weiß ja durchaus auch, es gibt ja schon Projekte, die so diese ganzen KI-Modelle danach bewerten, wie viel Strom sie eigentlich verbrauchen, um das mal als Optimierungskriterium auch mit aufzunehmen.
Ja, das ist in der Tat eines der am wenigsten beleuchteten, Segmente der ganzen Diskussion um künstliche Intelligenz, was für Energieverbrauche und Umwelteinflüsse sie eigentlich hat. Und wenn mein Ersatz- und Zweithirn irgendwie mehr Energie verbraucht, als ich selbst als einzelner Mensch in meinem ganzen Leben so pro Stunde, naja, dann ist da wohl was faul, ne?
Energieverbrauch ist ja noch an einer ganz anderen Stelle interessant, und zwar in diesem Internet der Dinge. Wenn ich meinen Messsensor, was auch immer, in die Weltgeschichte werfen möchte und aus einer Batterie betreiben, dann möchte das bitte auch eine Weile halten. Und da ist in einer ganz anderen Dimension aber auch der Energieverbrauch spannend.
Stimmt. Ja. Ja, es gibt noch viele, viele, viele Baustellen. Ja, die Sendung ist ja auch schon weit fortgeschritten. Haben wir eigentlich noch Themen so?
Themen haben wir immer.
Das stimmt ganz viel.
Die Frage ist, wie viel. Die Frage ist nur, wie viel Zeit uns noch bleibt, ob wir noch irgendwas durchkriegen.
Ja, müssen wir mal gucken. Also vielleicht so als Idee, Hörerfeedback ist ja auch immer so ein Thema. Vielleicht sollten wir mal eine Call-In-Sendung probieren irgendwie. Wenn wir jetzt ohnehin schon alle remote hier Radio machen, dann könnte man ja auch noch eine Telefonnummer dazu schalten und Leute könnten uns mal was erzählen oder uns Fragen stellen. So als.
Ja, müssen wir mal schauen, wie das machbar ist, und ja, genau. Schauen wir mal.
Also die Software, mit der wir das hier gerade machen, die kann das. Da kannst du irgendwo so einen Telefon-SIP-Account zufügen und dann kannst du hier hinein telefonieren in unsere schöne Audiokonferenz. So gesehen können wir das ja mal machen. Ne? Immer an den Hörer denken, oder wie das heißt, früher beim Radio. Ja. Oder nee, das war Fokus. Fakten, 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 immer an den Leser denken. Ja. Ja, Mensch, dann, keine Ahnung, können wir noch ein bisschen Ausgangsmusik spielen? Wir hatten ja auch sehr schöne Musikerlebnisse gestern auf unserer Online-Konferenz. So wäre ja vielleicht auch nicht schlecht. Wir könnten mal Datenschutzmusik spielen zum Ausklang.
Ja, das ist immer gut. Da bin ich immer dabei.
Genau. Also unser Redakteur wird noch ein bisschen Systemabstoß dran schneiden oder so. Da das ja alles CC-Musik ist, ist das ja auch keins von diesen lästigen Urheberrechtsproblemen. Ja, dieses Fass kann man auch mal in einer Sendung aufmachen, wie das Urheberrecht die Weltrettung verhindert. Genau.
Ja. Das ist ein großes Thema.
Genau. Ja, das nehmen wir uns mal vor. Gute Idee.
Genau. Ansonsten, bis dahin, bleibt uns gewogen.
Haltet Abstand.
Abstand, genau. Benutzt eure und unsere digitalen Angebote. Unter ccc-p.org findet ihr alle Infos, die ihr über euren allseits beliebten Chaos-Treff wissen müsst. Wir treffen uns nach wie vor mittwochs, 19 Uhr. Allerdings momentan nicht in der Machbar, sondern online. Den Link findet ihr dort auf unserer Website ccc-p.org. Ansonsten sind wir natürlich auch immer noch auf Twitter zu finden unter Chaos Potsdam beziehungsweise auf Mastodon unter ccc@chaos.social. Insofern,
es bis war mir demnächst ein Fest.
In diesem Internet.
Tschüss.
Ciao.
Und immer die Kamera ordentlich aufstellen.
Richtig.
Oder zumachen, je nachdem.
Aber das ist doch dann wieder verdächtig.
Oh, genau. Was für eine Überleitung.
Es kommt auf die Kamera an.
Genau, was für eine Überleitung. Genau, aber verdächtig von Systemabstoß, das wäre doch mal ganz gut, ja.
Auf dem Laptop. Verdächtig.